Radiogeschichten. Eine Frau zwischen zwei Männern. Severin, der Partner und der Vater der beiden Kinder, und Elias, Liebhaber und ebenfalls gebunden. Beide Juristen mit künstlerischen Ambitionen. Ein Alltag im emotionalen Ausnahmezustand. Sie hören gleich einen Ausschnitt aus dem noch unveröffentlichten Romanprojekt Vollendete Tatsachen von Markus Grundner. Der 1985 geborene Wiener studierte Theater, Film und Medienwissenschaft sowie Rechtswissenschaften und war als Kulturjournalist für verschiedene Print- und Online-Medien tätig. Heute arbeitet er als Jurist für die Wiener Staatsoper. Sein Debütroman »Die Dringlichkeit der Dinge« war 2022 für den österreichischen Buchpreis nominiert. Sein zweiter Roman »Der Fall der Fantasie« stand heuer auf der Longlist des österreichischen Fantastikpreises. Vollendete Tatsachen wird sein dritter Roman. Es liest Eva Meyer.
Nachmittags, wenn Kara mit Johanna und Philipp vor dem Kindergarten stand, stellten die Kinder die immer gleiche gnadenlose Frage. »Wo gehen wir hin?« »Ja, wohin?« »Ins Einfamilienhaus?« »In den Indoor-Spielplatz?« »Ein Ort und ein Nichtort.« Einer hatte Geschichte und Identität, der andere menschliche Distanz und kommunikative Verwahrlosung. Kara konnte den richtigen Platz gar nicht mehr vom falschen unterscheiden. Sie brachte beides dauernd durcheinander. Statt zu Severin zu gehen, um Familie zu spielen, nahm sie den langen Weg zum Indoor-Spielplatz. Der Spielplatz hatte Self-Check-In, was wie Self-Checking klang. Vor der verschlossenen Schiebetür zappelten Johanna und Philipp herum. Die Große, deren Zöpfe wild durch die Gegend flogen, und der Kleine mit seinem neuen weißen Stoffhund fest in der Hand. Zeus, ein Geschenk der Großeltern. Kara kaufte die Eintrittskarten per Smartphone. Sie gab alle möglichen persönlichen Daten bekannt. Sonst hütete sie ihre Privatsphäre, doch die Kinder waren ungeduldig und Kara brauchte schnellstmöglich den Zutrittscode. Endlich schloss sie den Bezahlvorgang ab. Die Schiebetür öffnete sich, die Kinder liefen voran in die Garderobe und schleuderten ihre Schuhe von sich. Der Spielplatz war im Erdgeschoss eines Apartmentkomplexes um dessen Ecke angeordnet. Johanna rief: »Schau! Das ist wie ein L hier.« Kara nickte. Alles in L-Form. Ein Teil mit Klettergerüsten für Kinder, ein anderer mit Sitzgelegenheiten für Eltern. Sie gingen zu den Tischen, Rückzugsgebiet der Erwachsenen. Platz zum Ausruhen und Arbeiten. L für Laptop. Kara setzte sich mit dem Rücken zur Wand, an der ein riesen Flachbildschirm angebracht war, geteilt in vier Bilder, gespeist aus Kameras, die übertrugen, was auf der anderen Seite des L geschah. L für Live aus dem Kinderland. Mit Plattformen zum Herumkraxeln, hinauf zu den Rutschen, die ins Bällebad mündeten. L für Lachen. Inkludiert im Eintritt waren Kaffee, Tee, Kakao und Limonade. Kara holte alles, was sie brauchte und alles, was die Kinder sich wünschten. Vor Kara standen Milchkaffee und Schwarztee zum kombinierten Koffeinkonsum. Kara trank. Johanna und Philipp rührten weder Kakao noch Limonade an, sondern liefen das L entlang, um zu spielen. Kara sah nur kurz hinter sich zu den Kameraübertragungen von drüben. Sollte Dramatisches geschehen, wäre es unüberhörbar. Sie kannte das Geschrei ihrer Kinder, ob aus Freude, Schmerz oder Angst. Immer würde sie es aus dem Lärm anderer Kinder heraushören. Die Überwachung spürte sie trotzdem im Rücken. Kameras, überall Kameras, mit Kontrollpotenzial, aber auch Unterhaltungswert. Die Szenen voller heftiger Gesten erinnerten sie ans Theater. Aus Gewohnheit trug Kara die Uniform des Direktionsbetriebs ihrer Stadtbühne. Schwarz, das ihre langen, schwarz glänzenden Haare betonte, als Kontrast blasse Haut und dunkelrot nachgezogene Lippen. Kleidung, um mit der Hinterbühne zu verschmelzen. Wie es sich für eine persönliche Referentin des künstlerischen Leiters gehörte. Rollkragenpullover und weite Schlaghose im Herbst und Winter. Bluse und Jeans im Frühling und Sommer. Immer schwarz. Immer Kara. Insgeheim Kara Taptiklis, ihr Mädchenname. Kara fragte sich, ob sie, wenn ihre Ehe endete, Halt in ihrer Herkunft fände, die immerhin glattgewaschen war wie ein Fels von Meereswellen. In der griechischen Diaspora sah Kara sich nicht aufblühen. Alleinerziehend und gelegentlich kinderfrei konnte sie sich aber in ihre Karriere stürzen. Irgendwann würde sie allein die Fäden ziehen. Jetzt schon liebte sie es, in jeder Strategiesitzung und beim Fällen jeder Repertoireentscheidung dabei zu sein. Nur eines mochte sie nicht, im Theater selbst zuzuschauen. Applaudierte sie nach der Aufführung, war sie immer angespannter als zuvor. Und das war nicht der Sinn der Übung, Katharsis und so. Wie immer sowas Altgriechisches. Kara hatte einen Entwurf der Saisonvorschau mit, verfasst von der Hausdramaturgin. Doch sich aufs Korrekturlesen zu konzentrieren, schien schon nach wenigen Worten unmöglich. Kara holte ihr Smartphone hervor. »Ich möchte dir schreiben«, schrieb Kara an Elias, »woran ich den ganzen Tag denke. Um in Klammern zu ergänzen, als wäre es Bürokorrespondenz, auch wenn unsere Distanzierung in meiner Verantwortung lag, hoffe ich, ich darf es trotzdem. Und abzuschließen mit dem, was sie eigentlich sagen wollte. Am liebsten wäre ich bei dir. Die zwei hatten viel gemeinsam. Etwa Ehen zu führen, die sie nicht beenden wollten. Wie meinst du das? Antwortete Elias sofort. Kara stellte sich Elias vor, wie er in einem gläsernen Aufzug nach oben fuhr, gegen den Handlauf lehnte und auf sein Telefon tippte. Seine Anzughose spannte, sein Sakko spannte, sein Hemd spannte. Nachdem er Maßanzüge trug, pure Absicht. Elias erinnerte Kara an einen Filmschauspieler. Mit seinem langen Bart unter dem Kinn zum Zopf geflochten und seinen langen Haaren im Nacken zum Zopf gebunden. Elias benahm sich auch wie ein Schauspieler, hatte er doch Kurse besucht und war Rechtsvertreter der Stadtbühne. Kara konnte diesem Mann nichts glauben. Keine Aussage, keine Geste und keine Berührung. Aber dass Elias Kara wollte, angefangen bei den Worten aus ihrem Mund, auch ihren Mund selbst sowie den Rest ihres Körpers, das spielte Elias mit fulminanter Überzeugungskraft. »Ich habe mich zu kompliziert ausgedrückt«, tippte Kara, auch wenn ihre Finger nicht gehorchten. »Wäre ich sicher, dass es mit Severin nicht mehr wird, würde ich sofort zu dir fahren. Aber ich habe kein Recht, dir sowas zu schreiben. Eben hatte ich einen emotionalen Moment. Zur Klarstellung. Am liebsten wäre ich bei dir. Wäre die Situation eine andere.« Kara musste nicht lange auf die Antwort warten. Es war eine Audionachricht. Elias war offenkundig egal, ob das Anhören für sie umständlich war, etwa wenn Severin da wäre. Sie regelte die Lautstärke herunter und hielt das Telefon ganz nah an ihr Ohr. »Du hast deine emotionalen Momente«, erwiderte Elias. »Ist so. Ich mag das an dir. Manchmal. Du kannst mich aber auch nicht einfach wegwerfen wie ein Spielzeug. Ich brauche, dass du mich unbedingt willst. Keinen Konjunktiv, kein am liebsten. Ich bin definitiv unwillig, noch mehr zu riskieren.« Elias schrieb so, als hätte er irgendwas riskiert, und setzte nach: »Melde mich später, bin verabredet.« Ohne zu erklären, mit wem. Ja, Kara hatte ihre Affäre beendet, oder nobler formuliert, ihre Zweitehe einseitig geschieden, weil sie sich der frisch begonnenen Paartherapie mit Severin widmen wollte. Auch wenn Severin still dasaß, zuhörte, aber nie etwas sagte, wie ein Zuschauer. Jedenfalls hatte Kara es nun auf ganzer Linie geschafft, sogar der Kontakt mit Elias war eine Qual. Sofort suchte Kara in allem, was ihr schriftlich vorlag, in welchem Zusammenhang Elias den Begriff »verabreden« gebraucht hatte. Einmal für einen Spaziergang mit seiner Mutter, einmal für ein Mittagessen mit einer Kollegin, nur eine langjährige Freundin. Für Kara hatte er »verabreden« aber auch verwendet. Kara blätterte nun doch die Saisonvorschau auf. Da kam Joanna gelaufen. »Mama, komm«, rief sie, »Philipp hat Zeus verloren.« Kara schob ihr Telefon in die Gesäßtasche ihrer Jeans und folgte Joanna bis vors Bällebad. Philipp stand mittendrin, die Bälle bis zur Brust, allesamt weiß, genau wie sein Hund. Ein Bällebad hatte gefälligst bunt zu sein. Kara trat ans Auffangnetz. »Na, mein Kleiner, wo hast du Zeus zuletzt gesehen?« Philipp schaute mit glasigen Augen hoch zu Kara, zeigte dahin, dorthin, ja, überall hin und hob dann seine Arme. »Johanna, hilf deinem Bruder bitte«, bat Kara. Im Netz gab es einen Vorhang, den Johanna zur Seite schob, um durch die Öffnung dahinter zu klettern und ihre Suche zu beginnen. Was bedeutete, Johanna wartete durch die Bälle und hielt Ausschau. Kara erkannte, von außen war das Problem nicht zu lösen. So ging sie in die Hocke, öffnete den Vorhang, kletterte möglichst anmutig durch das Loch, glitt sachte in die Bälle hinein und stieß sich trotzdem Knie und Ellenbogen. Zunächst stapfte Kara durch die Bälle, wollte den Hund mit ihren Füßen ertasten und an die Oberfläche befördern. Nach einem Rundgang merkte sie, dass ihr Vorgehen kaum zielführender als das von Johanna war. »Aber wäre es so schlimm, wäre Zeus weg?« »Du, Philipp«, sagte sie möglichst achtsam, »es ist sehr, sehr schwer, deinen Bauwort zu finden.« Philipp weinte sofort. Kara hechtete zu ihm und schob mit ihren Schienbeinen die Bälle zur Seite. Hier traten die Konsequenzen des eigenen Tuns umgehend und unangenehm ein. Wie Spiel und Spaß fühlte sich das nicht an, eher wie das Leben. Kara erreichte Philipp, hob ihn hoch, umarmte ihn fest und streichelte seinen Rücken. »Keine Sorge, Mama strengt sich mehr an«, versprach sie, setzte Philipp ab, ging auf alle Viere und kroch los. Stück für Stück grub Kara Löcher, aber die Bälle fielen sofort an ihren Platz zurück. Eine moderne Tartarus-Strafe. Kara fühlte sich wie Sisyphos. Heute war ein mythologischer Tag. Kara wechselte ihre Suchmethode und wühlte mit den Armen herum, tastete sich Ball um Ball und Millimeter um Millimeter fort. Spielzeug um Spielzeug holte sie heraus. Einen goldenen Apfel aus Plastik und eingedellt und ein hölzernes Pferd, das sich beim Schütteln so anhörte, als wäre etwas in seinem Bauch versteckt. Aber kein Zeus. Wäre Severin hier, würde er wohl mit ihr sprechen, also gut gemeinte Ratschläge erteilen, wie sie besser suchen konnte. Solange es um die Kinder ging, redete er ja mit ihr. Als Eltern merkten sie sich das erste Wort, das ihre Kinder gesagt hatten, aber als Paar nicht den ersten Satz, der zwischen ihnen am Anfang der Beziehung gefallen war. Kara zumindest konnte sich nicht erinnern. Der erste Satz, den Severin je zu ihr gesagt hatte, war längst überlagert worden von ernüchternden Aussagen. Severin hatte kürzlich gefragt, »Kara, kannst du dich bitte in den Familienverband integrieren?« Kara hatte den Kopf geschüttelt und schüttelte ihn jetzt wieder. Im Grunde war Severins Frage ein letzter Satz. Ob ein tragischer, der alles in den Untergang führte, oder ein komödiantischer, der alles in Erleichterung auflöste. Jedenfalls gab die Frage Anlass für Karas Abgang. Nur war sie nicht gegangen. Kara sah auf zu ihren Kindern. Philipp, dessen Unterlippe über seiner Oberlippe lag, seine Wangen rot, und Johanna, augenscheinlich besorgt, obwohl es nicht einmal ihr Hund war. Geschwisterliebe eben. Kara zog zwei weitere Runden durch das Bällebad, bewegte sich rascher und spürte erst recht, wie hart die Bälle waren und wie viele es waren, bis sie sich tief in die Brust eingeengt fühlte. Kara konnte nicht mehr atmen. Es war, als hätte sie einen Ball verschluckt. Wieso fand Kara Zeus nicht? Wieso half ihr niemand? Menschen sagten ja zu ihr. Ja, ich heirate dich. Ja, ich hole dich da raus. Aber am Ende blieb Kara allein. Zu einem anderen Menschen ja zu sagen, hatte eine Bedeutung, verdammt. Da blieb ihr nur nein zu sagen. Nein, Kara wollte nicht weinen. Nicht vor den Kindern. Sie legte ihr Gesicht in die Bälle und suchte weiter. Die Bälle schlugen gegen ihre Nase, Wangen und Stirn. Kara tauchte unter. Statt sich selbst ließ sie ihre Tränen frei. Nur wusste Kara nicht, warum sie weinte. Vielleicht war es die Erinnerung, selbst einmal ein Stofftier verloren zu haben, oder eine vertretungsweise Traurigkeit für Philipp. Wollte sie sein Weinen wegen eines billigen Stofftieres auf sich nehmen? Na gut, Philipp war noch klein und relativ gesehen war der Verlust von Zeus groß. Philipp würde wachsen und Größeres zu beweinen haben. Kara hatte auch eine Ehe gehabt, nun einen stetigen Austausch gegenseitiger Kränkungen. Kara hatte auch Gespräche gehabt, nun Stellvertreterstreitigkeiten, kostümiert in nichtige Themen aus Haushalt und Alltag. Dabei gab es anderes zu besprechen. Sicher wusste Severin von Elias oder spürte es zumindest. Wenigstens so viel Gefühl musste in ihm stecken. Aber er machte einfach weiter. Er hielt die Illusion aufrecht. Das war es, was Kara verloren hatte, ihre Ehrlichkeit. Kara spielte nur noch ein Leben mit Severin als wortlosem und passivem Publikum, das endlich aktiv werden und sich artikulieren sollte. Wenigstens durch eine Geste aufstehen, den Saal verlassen und der Vorstellung ein Ende bereiten. Kara selbst konnte den Vorhang nicht fallen lassen. Kara stand ausnahmsweise auf der Bühne und nicht dahinter. Kara tauchte auf, weinte weiter, setzte sich mitten in die Bälle hinein und zog ihr Telefon hervor. »Langer Tag heute«, hatte Elias geschrieben. »Wenigstens die Verabredung mit den Kollegen lief gut, jetzt Aikido.« Kara sah vor sich, wie sie zu Elias lief. Wie in einem romantischen Drama, das nie die Folgen solcher Hals-über-Kopf-Aktionen zeigte. Das Stück war schlecht, das Gefühl gut. Und in diesem Moment, so als hätte ein Regisseur es angewiesen, reichte eine kleine Hand einen weißen Hund vor Karas Gesicht. »Zeus«, flüsterte Kara. Ein Mädchen, vielleicht sogar noch jünger als Philipp, hatte den Hund gefunden. Kara wollte das Mädchen drücken, riss sich aber zusammen, strich nur über ihre dunklen Locken, nahm den Hund, stand auf, wartete zu Philipp, drückte ihm Zeus in die Hand, hob Philipp hoch und trug ihn rasch aus dem Bällebad. Auf dem Weg zu ihrem Platz bog Kara um die Ecke, aufgeregt, als blätterte sie eine neue Seite um, doch sie kannte den Text. Philipp beschwerte sich. Ein anderes Kind saß auf dem Platz, wo Philipps Kakao stand. Philipp kreischte und quietschte. Kara zog einen Sessel heran. Philipp fasste sich. Dann kam Joanna. Sie hatte von einer Familie im Vorbeigehen ein kleines Lebkuchenherz geschenkt bekommen. »Das letzte Herz, das sie hatten«, präsentierte Joanna es stolz, bevor sie es in einem Biss hinunterschlang. Philipp heulte auf. Kara appellierte an seine dreijährige Vernunft. »Du hast Zeus, du hast Platz, du hast Kakao, sei zufrieden.« Das half nicht. Kara selbst hatte sich auch nicht beruhigt. Zu lange wartete sie auf ein Zeichen. Sie deutete schon jede Kleinigkeit zu einem solchen um, angefangen bei einem Stoffhund, zuerst verloren, dann wiedergefunden. Das Mitleiden mit Philipp hatte Kara aber am Ende von gar nichts befreit. Von keinen Konflikten und keinen verdrängten Gefühlen. Nichts war gelöst und nichts bereinigt. Egal, wo Kara danach suchte, Katharsis gab es nirgendwo. Kara tat das Einzige, was sie kontrollieren konnte. Sie bat Joanna und Philipp, Kakao und Limonade auszutrinken. Als sie nicht folgten, erteilte Kara einen so dröhnenden Trinkbefehl, dass sich alle Mütter zu ihr umdrehten. »Macht bitte schneller«, sagte Kara und strengte sich an, ruhig zu klingen. Endlich tranken die Kinder brav aus. Dann buxierte Kara sie zur Garderobe, half ihnen beim Anziehen und trat mit ihnen auf die Straße. »Alles gut, Mama?«, fragte Joanna. Kara hob ihre Hand, um das nächstbeste Taxi heranzuwinken. »Wo fahren wir hin?«, fragte Joanna. »Nirgends fahren wir hin«, sagte Kara. »Wo ist nirgends?«, fragte Philipp. »Zu Hause.«
Sie hörten ein Kapitel aus »Vollendete Tatsachen«, dem noch unveröffentlichten dritten Roman des Wiener Autors und Juristen Markus Grundner. Gelesen hat Eva Meyer.